Professor Timo Leukefeld ist der Keynote-Speaker für das Leben in der Zukunft. Der einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle.
Ich darf heute begrüßen Axel Gedaschko, den Präsident des GdW, dem größten Branchendachverband der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Hallo, Herr Gedaschko.
Hallo, Herr Professor Leukefeld, grüße Sie.
Herr Gedaschko, was macht denn der GdW und wie viele Vermieter vertreten Sie insgesamt?
Der GdW ist letztendlich ein Verein, in dem auf freiwilliger Basis in 16 Landesverbänden 3000 Unternehmen zusammengeschlossen sind. Und das sind Genossenschaften, kommunale Unternehmen, private und kirchliche Stiftungen und Landesunternehmen. Und insgesamt haben diese 3000 Wohnungsunternehmen 6 Millionen Wohnungen in Deutschland.
Jetzt spricht ja alle Welt von Wohnungsnot, vor allen Dingen in den Großstädten. Wie viele Wohnungen fehlen uns denn jedes Jahr, was eigentlich die Baubranche zur Verfügung stellen müsste? Und warum fehlen uns diese Wohnungen?
Ja, also insgesamt rechnen wir mit ungefähr 1 Million Wohnungen, die uns fehlen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir auf der einen Seite über lange Zeit eine zu geringe Bautätigkeit hatten. Vor allen Dingen eine Bautätigkeit, die ein Angebot schaffen sollte im Mietwohnungssektor, im bezahlbaren Mietwohnungssektor. Nach unserer Berechnung sind es im Moment ungefähr 100.000 Wohnungen, die zu wenig gebaut werden. Und wenn man die Kapazitäten sieht, die wir in Deutschland derzeit haben, ist da auch wenig Hoffnung, dass wir sehr schnell sehr viel mehr bauen können.
Woran liegt denn das? Einfach nur, dass wir zu wenig Baufirmen haben, vielleicht auch zu wenig Fachkräfte? Ist das der einzige Grund?
Also es gibt letztendlich ein ganzes Bündel. Wenn man bauen will, erstmal brauchen wir eigentlich Bauland. Davon gibt es zu wenig. Und wenn es da ist, ist es zu teuer in der Regel. Dann gibt es zu wenig Kapazitäten, aber auch in den Genehmigungsbehörden. Die haben das Personal abgebaut, als es nicht mehr benötigt wurde. Also sowohl für die Ausweisung von neuem Bauland, aber auch für die Baugenehmigungsprozesse fehlen die Menschen. Und auf der anderen Seite ist das, was wir jetzt bauen, so teuer geworden durch staatliche Vorgaben einerseits, aber eben auch durch eine Überauslastung der ganzen Bauwirtschaft, die eine Auslastungsquote hat, wie sie seit der Wiedervereinigung, aber auch davor so noch nie gesehen wurde. Und das geht natürlich in die Preise.
Jetzt wird ja relativ klar, dass in den nächsten 20 Jahren in den Großstädten, also in den Brennpunkten in Deutschland, das Bauland weg ist. Also dass praktisch überhaupt kein Bauland mehr in den nächsten 20 Jahren verfügbar ist. Und gleichzeitig laufen ja viele Mietpreisbindungen aus für kostengünstige Wohnungen. Das wird ja wahrscheinlich dann nochmal eine Verschärfung der Situation geben.
Ja, aber teilweise kann man da was gegen tun. Also was die Länder, denen obliegt diese Aufgabe, tun könnten, wäre, dass man Wohnungen, wo die Bindungen auslaufen, dass man da Belegungsbindungen kauft. Das geht, das machen auch manche Länder, leider nicht alle. Dann sieht die Situation in Deutschland schon ein bisschen besser aus. Aber in der Tat, die freien Flächen werden immer weniger. Wofür wir kämpfen müssen, ist, dass Fragen wie der Dachausbau und auch die Nachverdichtung tatsächlich angegangen werden. Das ist nicht immer einfach. Das bedeutet für die Menschen, die in einem solchen Haus wohnen, Lärm und Dreck über eine gewisse Zeit. Mhm. Nachverdichtung ist natürlich auch nicht immer unbedingt populär. Nach dem Motto NIMBY, not in my backyard. Diejenigen, die dort wohnen, wollen dann häufig nicht, dass noch andere hinzukommen. Also das bedeutet, man muss sich sehr, sehr intensiv auch jenseits der Frage des reinen Bauens über Mitwirkungsmöglichkeiten, Mitwirkungsfragen, Partizipation beschäftigen, sonst klappt das nicht.
Jetzt habe ich ja herausgehört, dass so im Mittelpunkt dieser Herausforderung die Baukosten stehen. Und da gibt es ja die Baukostensenkungskommission und es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen. Wie könnten wir denn wirklich die Baukosten senken?
Also die beiden Hauptblöcke, die die Kosten nach oben treiben, sind die Grundstückskosten. Da werden die Kommunen insbesondere gefragt, Wenn Sie kluge Bodenbevorratungspolitik auf der einen Seite machen und dann, wenn Sie diese Grundstücke an den Markt geben, das nicht zum Höchstpreis machen, weil Höchstpreis bedeutet Höchstmieten am Ende, sondern dass Sie eine Konzeptvergabe machen. Das bedeutet, derjenige, der das Grundstück abnimmt, verbilligt, muss dafür auch garantieren, dass die Mieten ein bestimmtes Maß nicht übersteigen. Das ist die Grundstücksfrage. Und beim Bauen muss man schlichterweise feststellen, es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich der Wirtschaft, der einen solch geringen Produktivitätsfortschritt hat wie die Bauwirtschaft. Wir bauen letztendlich immer noch so, wenn man das mal auf Uhren übertragen würde, so wie man eine wunderschöne Glasfitteruhr in Manufaktur baut. Heute gibt es theoretisch ganz andere Techniken. In anderen Ländern wird auch längst ganz anders gearbeitet. Und wir versuchen, ein Stück weit in diese Richtung zu kommen, indem wir auch Wettbewerbe machen, indem es um serielles Bauen geht, modulares Bauen geht, Vorfertigung in Fabriken, um auch so dem Fachkräftemangel ein Schnippchen schlagen zu können. Denn es nützt nichts, jetzt mit Steuererleichterung da irgendwas zu bewegen. Wenn keine Handwerker da sind, sind keine da. Und deshalb müssen wir über mehr Automatisation und Robotik im Bereich des Bauens nachdenken.
Das ist sehr interessant, weil in meinem Podcast behandle ich ja Zukunftsthemen, ne? Und wenn wir sagen, die Zukunft des Wohnens und Bauens liegt an dieser fehlenden Automatisierung, warum haben das denn solche Verfahren in Deutschland so schwer, wo man in anderen Ländern ja schon riesige Fortschritte sieht? Ich war selber in Shanghai, wo man Häuser aus dem 3D-Drucker druckt, in Amerika, wo es Ziegelroboter gibt, oder die Holzbranche, die praktisch einen extremen Vorfertigungsgrad hat und in kürzester Zeit ein ganzes Mehrfamilienhaus aufbauen kann. Wo sind denn die Hemmnisse, warum das in Deutschland sich nicht durchsetzt?
In Deutschland haben wir nach der Weltwirtschaftskrise und der Finanzkrise ein Sterben der großen Anbieter im Bausektor gesehen. Das heißt, heute gibt es eigentlich nur noch ganz, ganz wenige. Und die sind auch häufig nicht im Wohnungsbau tätig, sondern insbesondere im Bereich Straßen, Brücken und Gewerbeimmobilien. Und im Bereich Gewerbeimmobilien gibt es schon eine deutlich größere Anzahl von Unternehmen, die in der Vorfertigung aktiver ist. Und diejenigen, die im Wohnungsbau tätig sind, das sind überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen und denen fehlt häufig die wirtschaftliche Kraft. Aber dann ist es auch so, auf einmal ist die Konjunktur ja für diese Unternehmen angesprungen. Die sind so überaus gelastet, dass sie sich mit solchen Fragen gar nicht mehr beschäftigen können, weil sie völlig dicht sind. Und nach dem Motto, es geht ja auch so. Und deshalb ist es notwendig gewesen, dass der Impuls quasi ein bisschen erzwungen wurde durch uns, indem wir diesen europaweiten Wettbewerb vor annähernd jetzt 2 Jahren gestartet haben. Und wir haben gemerkt, jetzt auch im Nachhinein kommen jetzt immer mehr und sagen, Mensch, jetzt wären wir auch so weit. Also es entwickelt sich etwas, aber wir sind tatsächlich im Verhältnis zu anderen Ländern ziemlich zurück. Und deshalb haben wir auch ziemlich hohe Baukosten.
Jetzt gab es ja in dem Bereich der Vorfertigung auch einen Wettbewerb, modulares und serielles Bauen. Wo geht da die Richtung hin?
Ja, da ist es so, dass versucht wird, erstens die Zeit, die verbraucht wird vor Ort auf der Baustelle, um das Haus zu errichten, deutlich zu verkürzen. Das ist wichtig für diejenigen, die investieren, weil sie den Nachbarschaftsärger dadurch auch minimieren können. Es ist zweitens wichtig für diejenigen, die investieren wollen. Wir haben geschaffen eine Art Katalog. Das ist so, wie man sich einen IKEA-Katalog vorstellt, ein bisschen kleiner, ehrlicherweise gesagt. Aber es sind 9 Anbieter, die ihre Produkte dort anbieten, zu Festpreisen. Man weiß also ganz genau, was ein Quadratmeter kostet, wenn man es bestellt. Man hat ganz klare Liefertermine. Es kann im Winter produziert werden in den Hallen. Also man ist viel witterungsunabhängiger als heute noch am Bau. Das bedeutet also Zeitgenauigkeit und diese Kostenpräzision, die da ist. Das ist in heutigen Zeiten ein Gut, was, wenn man ganz normal baut, fast abhanden gekommen ist. Also Zeit und Kosten. Und was auch nicht unwichtig ist, wir haben die Kapazitäten für den Wohnungsbau auf diese Art und Weise ausgeweitet, weil eben diese Unternehmen, die sich beworben haben, häufig jetzt eigene Fabriken gebaut haben oder zum Teil sind noch Fabriken im Bau, wo diese Vorfertigung stattfindet. Das sind Riesenanlagen und da kann dann richtig was geschaffen werden. Und im Übrigen, das, was geschafft wird, ist viel präziser und genauer als das, was dann vor Ort auf dem Bau sonst gemacht wird und mit viel weniger Abfall und Verschnitt. Das heißt, es ist also auch noch wesentlich nachhaltiger.
Das spielt ja eigentlich genau in die Entwicklung hinein einer Nahe-Null-Grenzkostengesellschaft.
Das stimmt.
Wenn Gebäude seriell mit extrem hohem Vorfertigungsgrad gefertigt werden, sinken ja diese Grenzkosten.
Genau, also und wir haben die Hoffnung, wenn sich das dann auch am Markt durchsetzt, dass die Kosten noch auch deutlich unter dem bleiben werden, was heute noch aufgerufen wird. Jetzt im Moment sind die Pionierpflanzen, will ich sie mal nennen, am Werk, aber wir wollen natürlich dafür sorgen, dass aus diesen Pionieren einfach Serientäter, positive Serientäter werden.
Wo liegt denn im Moment der Baupreis in etwa und welche Zielmarke streben Sie mit dem seriellen Bauen an?
Also, wenn wir sehen, dass wir heute, man muss immer gucken, wo man baut. Wir nehmen mal jetzt wirklich da, wo gebaut werden muss, eine Großstadt, eine innerstädtische Lage, mit all den Schwierigkeiten, dann diese Baustelle zu erschließen, mit der Notwendigkeit, eine Tiefgarage zu bauen etc. Da liegen wir bei ungefähr 3.000 bis 3.500 Euro ohne Grundstückskosten für einen solchen Quadratmeter. Und wir kommen jetzt durch diese Vorfertigung zu Baupreisen, die noch unterhalb der Baupreise von 2016 liegen. Das bedeutet, wir sind im Medianwert so bei 2.300 Euro. Dann kommt noch die Tiefgarage drauf. Aber das bedeutet immer noch weit unterhalb der heute aufgerufenen Kosten. Und wenn wir es schaffen, tatsächlich dann diese entstandenen Werke auszulasten, bin ich mir sicher, dass wir da nochmal vielleicht so 10-20% runterkommen können, während um uns rum die sonstigen Baupreise weiter steigen werden. Das heißt, eine entgegengesetzte Richtung und das ist natürlich schon ziemlich sensationell.
Das könnte man ja fast als eine disruptive Entwicklung bezeichnen, oder?
Ja, und das alles, was disruptiv ist oder wirken könnte, wird natürlich argwöhnisch gesehen. Das ist klar bei denjenigen, die bisher dabei sind, vor allem natürlich im klassischen Handwerk. Da sagen wir dann aber auch zur Beruhigung, es gibt im Gebäudebestand bei der Frage der Steigerung der Energieeffizienz noch so viel zu tun, viel mehr als von den Handwerkern überhaupt geschafft werden könnte, sodass wir sagen, es braucht eigentlich keiner Sorge zu haben, dass irgendeiner zu kurz kommt. Wir werden das klassische Handwerk sehr viel mehr brauchen, um Bestandspflege zu machen, aber die Bauindustrie eben für viele Bereiche des Neubaus. Es wird aber auch Bereiche geben, wenn ich an Lückenschlüsse denke, wo es sehr, sehr diffizil zugeht, da wird man auch wahrscheinlich weiterhin sehr klassisch bauen müssen, weil es da noch dann an der Präzision der Entwicklung im modularen Bauen fehlt.
Sehr spannend. Wir haben ja jetzt praktisch im Bau immer diese beiden Kostengruppen 300 und 400, also einmal die Gebäudehülle. Ich denke, davon haben Sie jetzt im seriellen Bau vor allen Dingen gesprochen. Und es gibt die Kostengruppe für die ganze Haustechnik. Ja. Und jetzt deutet sich ja dort auch eine große Herausforderung an. Wir sprechen ja politisch und auch in den Wohnungsverbänden immer von der Kaltmiete, ne? Euro pro Quadratmeter, die ergibt sich praktisch aus der Investition und einer Abschreibung. Die Politik spricht immer von der zweiten Miete, die sogenannten Betriebskosten, die auch gesenkt werden müssen. Und man versucht im Neubau über ordnungspolitische Gesetzgebungen, die Energieeinsparverordnung, generatives Wärmegesetz, etc., versucht man durch die Vorschrift, dick zu dämmen, Wärmepumpen einzubauen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Smart Home, Solaranlagen, also durch sehr, sehr viel Technik versucht man, die Betriebskosten für die Mieter auch zu senken. Und jetzt deutet sich am Horizont unter den Praktikern schon eine dritte Miete an. Und das sind die Kosten für Wartung und Reparatur der vielen einzubauenden Technik. Und man geht davon aus, dass diese Kosten gerade auch mit Blick auf immer weniger Handwerker und auch die Sollbruchstellen, die Technik in der Lebensdauer leider immer mehr verkürzen, spricht man davon, dass diese dritte Miete die eingesparten Energiekosten bei weitem übersteigen werden. Welche Rolle spielt denn am Ende die Enttechnisierung bei der Baukostensenkung?
Ja, da haben Sie einen wunden Punkt angesprochen, Herr Professor Leukefeld, weil es ist in der Tat so, wenn wir sagen, jetzt machen wir das Gebäude effizienter, wir schaffen die technische Möglichkeit, dass die Menschen gar nicht mehr lüften müssen, sondern wir schaffen das durch automatisierte Lüftungssysteme, kann man erstmal fragen, ob das dem Lebenswunsch der Menschen tatsächlich entspricht. Da macht man ein Fragezeichen hinter. Und in der Tat ist es so, wenn man sich die Entwicklung anguckt zwischen den Rohbaukosten und der technischen Gebäudeausstattung, dann verschiebt sich das jedes Jahr, das kann man wirklich wie an der Uhr ablesen, um 1% in Richtung technische Gebäudeausstattung, jedes Jahr. Das heißt also in den letzten 10 Jahren um 10%. Die theoretisch gedachte Verbesserung in der Bewirtschaftung der Gebäude tritt aber nicht ein. Also all das, was gemacht wird, um letztendlich Energieeffizienz herzustellen, muss ich nachher wieder zubuttern an Kosten für Strom, für die Wartung, wenn man es denn macht. Wenn man es nicht wartet, vergiftet man sich im Prinzip systematisch. Und vor allen Dingen nachher auch für den Ersatz dieser Geräte. Denn die haben natürlich nicht eine Lebenserwartung von 50 Jahren wie die Gebäudehülle, sondern haben eine Lebenserwartung von vielleicht 10, 12 Jahren. Und das heißt, dann muss das ganze System ausgetauscht werden. Das ist nicht unaufwendig. Und in der Tat ist dann die Frage, sind dann noch genau die Handwerker da, die genau wissen, was da eingebaut wurde, die das verstehen? Jeder, der sich in der Praxis damit beschäftigt und mal ein Gebäude nur übernommen hat, das 10, 15 Jahre alt ist und dann versucht, die Gebäudetechnik in den Griff zu bekommen, der hat schon vielfach sein blaues Wunder erlebt. Also insofern ist es dann natürlich viel besser, wenn man all das, was man da ursprünglich beabsichtigt hat, mit viel weniger Technik schafft, mit einem klügeren Bauen der Gebäudehülle als solches. Und wenn das am Ende des Tages auch vom Preis her noch ein Stück weit unter der bisherigen technischen Gebäudeausstattung liegt, dann ist es natürlich noch besser.
Jetzt ist es ja schwierig, wenn Sie einen Techniker mal ganz schnell hintereinander das Wort Enttechnisierung aussprechen lassen, kommt er höchstwahrscheinlich ins Stottern.
Ja, das könnte sein.
Wer ist denn dann zuständig für solche Entwicklungsschritte, enttechnisierte Häuser zu entwickeln?
Ja, also wer das natürlich nicht betreiben wird, ist die Wirtschaftsbranche, die davon lebt, dass genau das eingebaut wird. Das heißt, es ist letztendlich jede DIN-Norm und jedes Gesetz, was gemacht wird, dahinter stecken natürlich auch Wirtschaftsinteressen. Und eigentlich müsste es natürlich dann das ureigenste Interesse derjenigen sein, die zuständig sind für Mauerwerk und Co., dass so etwas gemacht wird. Man bräuchte eine viel ganzheitlicher Betrachtung des Systems Gebäude mit einer Lebenszyklusbetrachtung. Häufig schauen aber auch Projektentwickler nur auf die Kosten des Erstellens nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und da, glaube ich, spielt die klassische Wohnungswirtschaft eine nicht unmaßgebliche Rolle, weil das sind die einzigen neben den Selbstnutzern, die ein komplexes Gebäude errichten und es nicht verkaufen, sondern im Bestand halten und deshalb ein massives Interesse daran haben, dass diese Bewirtschaftungskosten gering bleiben, dass die Robustheit des Gebäudes möglichst hoch ist, damit das Gebäude als solches einfach funktioniert und wenig Ärger, insbesondere für denjenigen hervorruft, der dort wohnt, also sprich für den Mieter. Und deshalb schauen wir auch sehr, sehr kritisch auf diese Entwicklung, die in immer mehr Technisierung geht. Und wir wissen auch, dass einzelne Mitarbeiter in den Ministerien das ähnlich sehen. Aber der Mainstream im Moment geht leider noch in die andere Richtung. Das heißt, was gibt denn so die deutsche Ingenieurskunst her? Was können wir da alles einbauen? Und da wird auch leider manchmal, so koste es, was es wolle, geplant und letztendlich ist dann eins noch entscheidend, was findet sich in den DIN-Normen wieder? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da ist ja noch nicht mehr der Gesetzgeber drin. Das sind dann häufig diejenigen, die sich die DIN-Norm schreiben, die ein Interesse daran haben, ein bestimmtes Produkt als Stand der Technik in die künftigen Gebäude einzubauen. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt aber mittlerweile mit vielen anderen sehr, sehr kritisch drauf gucken und versuchen, dort auch deutlich mehr Vernunft walten zu lassen.
Also ein enttechnisiertes Haus würde wahrscheinlich die Norm gar nicht erfüllen.
Also wenn man sich vorstellt, dass bestimmte Vorgaben da sind, bestimmte Dinge einzubauen, beispielsweise Lüftungssysteme, wenn ich ein Passivhaus baue, dann hätte ich schon ein Problem. Genauso ist es. Und wir müssen jetzt eigentlich den Gegenbeweis antreten, dass es viel klüger ist und viel preiswerter ist, auf Dauer für den Investor und für den Nutzer, den Mieter, das anders zu machen. Aber wir müssen es beweisen, sonst werden wir das nicht schaffen.
Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen ja hier auch mit dieser Sendung Denkimpulse und auch ein bisschen Provokationen setzen. Wir haben also die erste Miete, die Kaltmiete, die aus der Investition kommt. Die zweite Miete, Betriebskosten, die durch ganz viel Technik im Gebäude gesenkt werden sollen. Und wir sehen jetzt am Horizont die dritte Miete, die Kosten für Wartung und Reparatur dieser vielen Technik, die höchstwahrscheinlich die eingesparten Energiekosten übertreffen werden. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr starke Motivation, um neue Wege zu gehen. Und wir wollen unseren Hörern vielleicht auch mal eine Empfehlung geben. Wer sich dort auf den Weg machen möchte, kann sich in Österreich ein Bürogebäude anschauen, das 2226. Das hat 90 Zentimeter dicke Ziegelwände und keinerlei Haustechnik drin. Also keinen Wärmeerzeuger, keine Fußbodenheizung, kein Lüftungssystem, keine Warmwasserleitung, sondern nur die dicken Wände, die durch Speichermasse die Wärme des Sommers mit in den Winter nehmen. Die Abwärme der Mitarbeiter reicht aus, um das Gebäude zu beheizen. Und man liegt bei 1.500 Euro Baukosten pro Quadratmeter. Und das Gebäude ist wartungsfrei.
Das klingt ziemlich sensationell.
Das kann man natürlich jetzt nicht in die Wohnungswirtschaft übertragen, ne? 90 Zentimeter dicke Wände. Aber das kann ein Impuls sein, eine Inspiration zu sagen, das ist ein Randextrem. Die technisierten Häuser, die wir heute bauen, ist das andere Extrem. Und jetzt ist die Frage, wo ist dazwischen eigentlich ein guter Mittelweg? Kommen wir zu einem anderen Trend, zu einem neuen Trend, nämlich, dass in immer mehr Gebäuden Energie selbst erzeugt wird durch Blockheizkraftwerke, durch Sonnenstrom, Sonnenwärme und sich Gebäude immer mehr selbst mit Wärmestrom und in Zukunft sogar Elektromobilität aus der Sonne versorgen. Liegt da für die Wohnungswirtschaft in Zukunft nicht eine Art Pauschalmiete mit Energieflat in der Luft?
Also wenn man sich überlegt, was es heute kostet, das alles zu messen, vor allen Dingen die Heizungsenergie zu messen und genau abzurechnen, dann kriegt man jährlich einmal ein dickes Konvolut von Unterlagen und man sieht vor allen Dingen auch, was diese Berechnung kostet. Dann drängt sich natürlich die Frage auf, ist es nicht vielleicht preiswerter, dieses Ganze messen zu lassen und diese Pauschalmiete tatsächlich zu vereinbaren, und zwar so, dass da drin enthalten sind beispielsweise auch Kosten für einen bestimmten Wärmegrad, der in der Wohnung garantiert wird, sagen wir 21, 22 Grad. Die Schweden machen das mit 21 Grad, so das deutsche Wohlempfinden vielleicht 22 Grad. Und wenn denn das eingehalten wird von demjenigen, der das nutzt, dann weiß er vor allen Dingen auch ganz genau, was die Wohnung jeden Monat ganz präzise kostet. Er hat keine bösen Überraschungen, er hat keine Nachtzahlung. Und das ist natürlich gerade auch für einen Mieter, der ein wenig auch aufs Geld gucken muss, ein Riesenvorteil, als wenn er am Ende des Jahres dann tatsächlich eine große Rechnung bekommt.
Das passt ja eigentlich so auch in die Entwicklung der Flatrates hinein, dass immer mehr Menschen überall in allen Lebensbereichen erwarten, dass Flatrates angeboten werden.
Es ist so, und ich glaube, die Bereitschaft der Menschen ist auch sehr hoch, bloß wir haben natürlich auf der anderen Seite uns ein so großes Werk von Verordnungen und von Gesetzen gegeben, die da häufig noch einen Strich durch die Rechnung machen. Und wenn man es macht, sind es häufig so Grauzonen, Es ist vor allen Dingen dort möglich, wo die Heizkosten ohnehin schon sehr gering sind, sodass sich das gar nicht mehr lohnen würde, das abzurechnen. Darüber hinaus ist Flatrate-Mieten in Deutschland im Prinzip verboten, aber es wäre total sinnvoll, weil auch verschiedene Impulse, jetzt beispielsweise bei der Energieerzeugung, es möglichst preiswert zu machen, wechselseitig dann viel größer wären. Also der Anreiz schlicht und ergreifend wäre besser. Insofern versuchen wir mit Partnern auch Modelle zu entwickeln. Und wir müssen erstmal diese Modelle auch reif haben, um damit dann auch zum Wirtschaftsministerium zu gehen, zum Bundesbauministerium zu gehen und dann auch zu sagen, jetzt müsst ihr hier an der Heizkostenverordnung das und das und das verändern, damit das dann tatsächlich auch in die Breite geht. Also heute ist es ein Nischenprodukt, aber es hat tatsächlich das Potenzial zu mehr.
Eigentlich wäre das ja auch wieder eine disruptive Entwicklung im Markt.
Ja, und interessanterweise gibt es ein Segment des Marktes, da ist das gar nicht ungewöhnlich. Wenn wir uns nämlich so ein Marktsegment angucken, was immer stärker wird, diese komplett ausgestatteten Wohnungen, wo alles nicht mit abgeranzten Möbeln, also wie vielleicht mal früher so die möblierte Wohnung, sondern wirklich das gut ausgestattete Apartment mit wirklich schönen Möbeln, Küche, Bett, Bezüge, Teller, Tassen, alles drin, weil wenn ich irgendwo auf Zeit arbeite, dann habe ich dort drin Internet, ich habe drin Fernsehen, ich habe drin aber auch Strom und warme Miete bis zu einem bestimmten Umfang. Überschreite ich den, muss ich nachzahlen und deshalb ist da auch der Anreiz, das natürlich nicht zu überschreiten und dann habe ich tatsächlich eine Flatrate-Miete.
Wären da nicht die Messdienste arbeitslos?
Wir haben das den Messdiensten tatsächlich schon vor 2, 3 Jahren gesagt, dass sie sich darauf gefasst machen müssen, dass diese Entwicklung kommt, dass wir daran arbeiten. Die Messdienstleister, wenn sie klug sind, und die meisten sind es, weichen auch aus deshalb auf andere Fragen, die dann für uns genauso wichtig sind. Das ist nämlich die dezentrale Energieerzeugung. Und wenn man sich darüber unterhält, im Moment ist dezentrale Energieerzeugung in vielen Fällen für ein Wohnungsunternehmen so, als wenn es sich jetzt aufmacht und auch noch ein, ja, wie eine RWE oder EWE richtig großer Stromversorger ist. Das heißt, die volle Bandbreite aller Gesetze und Verordnungen sind zu beachten, kaum möglich. Und dafür brauchen gerade die kleineren Unternehmen einen technischen Partner, der das macht. Und da werden die Messdienstleister klug, wenn sie in diese Richtung gehen und das anbieten und weniger, ich sag's mal, wirklich nicht gerade volkswirtschaftlich sinnvoll, Geld obendrauf legen, nur fürs Messen, sondern nach Möglichkeit das Geld damit verdienen, dass sie so günstig wie möglich die Energie, so CO2-arm wie möglich erzeugen.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja drei Trends schon mal angerissen. Das eine sind die Baukostensenkungen durch serielles Bauen, das Thema Enttechnisieren, Pauschalmiete mit Energieflat in solchen energieautarken Mehrfamilienhäusern. Herr Gedaschko, gibt es noch einen Trend, den Sie mit Blick auf die Zukunft der Wohnungswirtschaft sehen und beschreiben können?
Also, was wir auf jeden Fall auch sehen werden, ist die ganze Frage der Mobilität und das Wohnen. Das wird miteinander verschmelzen. Macht sich jetzt fest erstmal an der Elektromobilität, weil das mit dem Tanken funktioniert da ein bisschen anders. Früher hatte man halt das Tankstellennetz irgendwo, hat schnell betankt. Und heute, wenn man diesen Weg in die Elektromobilität positiv beschreiten will, dann wird man als normaler Mensch insbesondere tanken dort, wo man arbeitet und dort, wo man wohnt. So, das heißt, auf einmal kommen da ganz andere Anforderungen an den Vermieter und vielfach ist es auch noch so, dass wenn neue Quartiere entwickelt werden, dass die Städte darauf achten, dass gleich ganze Mobilitätskonzepte mit angeboten werden von denjenigen, die dort bauen. Das bedeutet, man beschäftigt sich auf einmal mit der Anschaffung einer Carsharing-Flotte. Das macht man dann am besten natürlich, weil man nicht der geborene Automobilhersteller ist, zusammen mit Anbietern. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weiter in die Zukunft sehen und wir kommen in Richtung autonomes Fahren, dann sind das natürlich noch mal ganz andere Dinge. Also das bedeutet, dass wir dann über die Frage beispielsweise, was fangen wir an mit den ganzen Tiefgaragen und den Stellplätzen in den Städten? Das kann man dann in der Entwicklung machen. Nochmal ganz anders spricht als heute. Was heute noch auch von den Kommunen verlangt wird, wenn wir bauen, dass 1,5 Stellplätze pro Wohnung vorgehalten werden müssen, hat diese Entwicklung überhaupt nicht im Blick. Und wir können immer nur darauf hinweisen, das ist letztendlich versenktes Geld, was in wenigen Jahren seine Bedeutung verliert und insofern auch verlorenes Kapital ist für alle diejenigen, die es jetzt bezahlen müssen, weil sie jetzt dort wohnen.
Also Investruin oder wie wir Ingenieure immer sagen, Blindleistung.
Genau. Im günstigsten Fall können wir künftig Champignon-Zuchtanstalten mitten in den großen Städten in diesen Tiefgaragen machen.
Aber das hat ja dann auch wieder einen Einfluss auf mehr Lebensqualität. Also wenn wir sagen, es geht beim Wohnen der Zukunft nicht mehr darum, ein Auto zu besitzen und es geht eigentlich auch gar nicht darum, ob das dann mit Benzin angetrieben wird, Wasserstoff oder Elektro, sondern es geht eigentlich über ein Sharing-System, über eine Übergangslösung in Richtung autonomes Fahren, wodurch dann sehr, sehr viele Stellplätze für die Autos überflüssig werden, die man anderweitig nutzen kann, für was auch immer, ne? Champignons oder auch für Fußgängerzonen und so weiter, Verkehrsberuhigung. Und das ist eigentlich komplett von diesem Besitz des Autos, sehr viel Invest vorzuhalten und sehr viel Fläche auch zu versiegeln, weggeht, eigentlich hin nur noch zur Dienstleistung. Ich drücke als Mieter auf meine App und habe 3 Minuten später irgendeine Art der Mobilität vor der Tür stehen.
Genau, also es verschmilzt das Angebot, das bisher ein öffentlicher Nahverkehr geboten hat, aber sozusagen immer auf große Massen Menschen angewiesen. Das verschmilzt mehr und mehr mit dem Individualverkehr, den die Menschen schätzen, weil sie es eben irgendwie dann auch individuell weiter um sich herum haben. Und es wird noch eines auch zusätzlich in den Städten eintreten, wenn wir uns mal heute vorstellen, die Belastung durch Geräusche und durch Emissionen. Also diese Diskussion können wir mal außen vor lassen. Das ist nochmal ein extra Punkt. Aber es bleibt ja noch, selbst wenn wir das alles geklärt hätten, genügend an Luftbelastung übrig. Wenn das beispielsweise in diesen großen Einfallstraßen wegfällt, wenn die Geräuschkulisse eine ganz andere ist, wenn die Luft sauber ist, haben diese ganzen Straßenzüge, denen heute häufig niemand mehr leben will, wieder eine ganz andere Möglichkeit und haben wieder die Möglichkeit, zu dem zu werden, was sie früher waren, nämlich Prachtstraßen, schöne Straßen. Weil man gewinnt Raum zurück und gewinnt Lebensqualität zurück.
Also, wenn ich jetzt mal unsere Trends zusammenfassen dürfte, stelle ich mir jetzt gerade vor dem geistigen Auge eine Wohnungsvermietungsanzeige der Zukunft vor. Könnte die in etwa so aussehen? Vermiete 85 Quadratmeter Wohnung mit 3 Zimmern, 21 Grad warm, inklusive in der Pauschalmiete ist Strom, 4000 Kilowattstunden, 1000 Kilometer Elektroauto fahren, also nicht besitzen, sondern nutzen, Datengeschwindigkeit 150 Megabyte, 200 Gigabyte Datenvolumen, Spotify, Netflix und andere Netzdienste. Alles in allem für 1.100 Euro. Wer gerne immer 23 Grad haben möchte, muss 60 Euro pro Monat Aufpreis zahlen. Und wer extrem flexibel sein möchte, zahlt 140 Euro pro Monat und kann täglich kündigen.
Also halte ich für gar nicht abwegig. Und wenn wir uns mal diesen ganzen Part Wohnen auf Zeit, den es ja heute schon gibt, anschauen und ich gehe so die Punkte durch, die Sie genannt haben, dann sind wir vielleicht noch das E-Auto, das würde wahrscheinlich noch fehlen. Ansonsten Spotify noch oben drauf und dann hätten wir es eigentlich schon. Was wir jetzt noch schaffen müssen, ist tatsächlich, es rüber zu bekommen auf das ganz normale Wohnen. Wir haben dann ein bisschen was zu tun noch mit der Europäischen Union, die da noch irgendwie ganz andere Vorstellungen hat, aber vielleicht gewinnt da ja auch die Vernunft und dann sehe tatsächlich ein Angebot so aus. Und jeder weiß eigentlich, dass alles diese Punkte, die Sie genannt haben, machen ja das Wohnen, das Leben aus. Ich habe dafür einen Fixpreis, ich kann das genau kalkulieren und das schafft eine unendliche Sicherheit im Leben.
Schön, das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort. Wir wollen ja gerne auch mit unserer Podcast-Serie so Visionen aufzeigen, wo die Reise hingehen kann. Wir wollen natürlich auch ein bisschen provozieren. Wir wollen zum Nachdenken anregen und natürlich auffordern, aktiv an solchen Visionen mitzuarbeiten. Und da unsere Hörer auch immer die Menschen interessieren, mit denen ich solche Interviews mache, habe ich noch ein paar persönliche Fragen, Herr Gedaschko. Ist das in Ordnung?
Das ist in Ordnung.
Welches Buch liegt denn zurzeit auf Ihrem Nachttisch?
Also, Buch ist es nicht. Das ist mein iPad, das ich nutze, um zu lesen. Und ich lese selten Bücher zweimal, aber ich tue es im Moment. Ein Buch, das mich vor einigen Jahren fasziniert hat und vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse lese ich es gerade wieder. Das ist von Mark Ellsberg. Das ist das Buch Blackout, in dem er die Abhängigkeit der Gesellschaft beschreibt vom Strom. Was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie groß diese Abhängigkeit ist und eben auch schildert, wenn ganze Netze zusammenbrechen, was mit der Gesellschaft passiert und wie sie unglaublich schnell alle Haltelinien verlässt, die Zivilisation ausmacht. Und interessanterweise, das Thema, was wir auch hatten, diese Dezentralität der Energieversorgung und dadurch auch vielleicht und wahrscheinlich ein höheres Maß an Sicherheit bekommt vor diesem Hintergrund, dem Hintergrund dieser ganzen Ereignisse, die wir um Datenhacks erleben und den Versuch der Angriffe auf die Elektrizitätsnetze, eine komplett neue Diskussion und Dimension. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht mehr lange dauern und dass wir diese Frage der Dezentralität der Energieversorgung auch aus Sicherheitsgründen ganz anders bewerten werden. Also Mark Ellsberg lesen, wer das gelesen hat. Entweder schafft er sich ganz schnell eine Solaranlage an oder zumindest den Dieselaggregat für den Notfall.
Der Autor hat ja, glaube ich, auch sehr, sehr gute Recherchen durchgeführt, sodass das gar nicht so ein fiktiver Roman ist, sondern man schon erahnen kann, dass da viel Zukunftsforschung eigentlich schon drinsteckt. Und er beschreibt ja eigentlich mit diesen Hackerangriffen auf das Stromnetz eine Entwicklung, die wir in der Digitalisierung auch überall verspüren. Digitalisierung ist ja praktisch eine extreme Effizienzsteigerung. Und wir wissen aus der Forschung und Entwicklung, dass mit steigender Effizienz die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Systemen absinkt.
Na? Das stimmt. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist tatsächlich Inseln zu bilden, die dann auch für sich überlebensfähig sind. Und es gibt ein interessantes Beispiel in New York. Dort gab es einen Hurricane, der New York teilweise metertief unter Wasser setzte. In der Folge fiel natürlich der gesamte Strom aus, insbesondere auch in Brooklyn. Und als Lehre daraus hat jetzt New York begonnen, die ganze Versorgung viel dezentraler zu organisieren und dass sich deshalb das erste große Blockchain-Projekt zur dezentralen Energieversorgung genau in Brooklyn befindet, ist dann wahrscheinlich kein Zufall.
Super. Herr Gedaschko, was ist Ihre Lieblingsband?
Oh, meine Lieblingsband. Also da kommt natürlich so irgendwie, man hängt ja so in der eigenen Jugend dann so ein bisschen rum, irgendwie so, was weiß ich hier, Chris Rea bis Uriah Heep, ganz weit zurückgedacht. Und wenn ich jetzt so heute denke, dann ist es so, sind es eher so Musikrichtungen, je nach Tageslaune, mal wenn ich so richtig völlig entspannt hier auf der Terrasse liege, dann ein bisschen Lounge-Musik. Und ansonsten liebe ich so ein bisschen die südamerikanische Bossa Nova-Richtung.
Okay. Dritte private Frage. Was können Sie überhaupt nicht ausstehen?
Intoleranz, Engstirnigkeit, Denken in kleinen Karos und Neid.
Da ist es ja nicht ganz einfach, sich durch die Gesellschaft zu bewegen, oder?
Ja, aber je mehr man eben tatsächlich mit Menschen, die glauben, was zu sagen, zu haben, sich auseinandersetzt, merkt man, gerade dort ist es wichtig, dass man Menschen hat mit einem weiten Horizont, mit auch einer gewissen Großzügigkeit, mit auch der Bereitschaft, wirklich nachzudenken und eigene Positionen in Frage zu stellen und nicht einfach loszuplappern, Dingen hinterherzulaufen, das bringt eine Gesellschaft nicht nach vorne. Und es ist einfach auch verschwendete Zeit, wenn man sich mit diesen Menschen glaubt, auseinandersetzen zu können, um Zukunft zu bewegen, dann sucht man sich lieber die anderen.
Was kommt nach der Digitalisierung?
Was kommt nach der Digitalisierung? Ich glaube, eine tiefe Sehnsucht auch nach Urlaub von der Digitalisierung. Wie das aussehen kann, darüber weiß ich selber jetzt auch noch nicht so richtig, was ich dazu sagen sollte. Aber das ist ja immer, wenn ein Pendel in eine Richtung schlägt, schlägt es dann auch wieder in die andere Richtung zurück. Und so wie wir uns manchmal einfach sehen, derjenige, der in der Großstadt lebt, nach dem Landleben, wenn er dann mal da war, 2 Wochen, dann ist er wieder bedient und fährt wieder zurück. Und der auf dem Landlebende ist froh, wenn er wieder aus der Großstadt raus ist. Und so ähnlich, denke ich, wird sich das mit der Digitalisierung verhalten. Wir werden uns sehen nach wirklich vielleicht auch Gebieten, die ganz bewusst so leben, wie wir vielleicht so in den 50er, 60ern gelebt haben. Also enttechnisiert.
Herr Gedaschko, der Satz könnte zum Kult werden. Sehnsucht nach Urlaub von der Digitalisierung. Wunderbar. Letzte Frage, Herr Gedaschko. Wenn Sie politisch eine einzige Entscheidung treffen dürften, die auch zwingend umgesetzt werden muss, was würden Sie festlegen?
Ich glaube, wenn ich jetzt das größte Thema der Menschheit nehme, was ich wirklich ernst nehme, nämlich den Klimawandel, und sehe, wo jetzt gerade so auch in Deutschland die größten Hemmnisse liegen, dann würde ich sagen, müssten wir für diesen Bereich alle gemeinschaftlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Und ich würde mir wahrscheinlich überlegen, ein System, was es in Österreich gibt für das Thema Wohnen. Dort muss jeder Arbeitnehmer 0,5% seines Bruttoeinkommens und der Arbeitgeber auch nochmal 0,5% des Bruttoeinkommens zur Verfügung stellen für das Thema bezahlbares Wohnen. Und wenn wir das auf Deutschland übertragen würden und sagen, wir machen daraus 1% für jeden Arbeitnehmer und für jeden Selbstständigen und jeden Beamten. Und der Arbeitgeber legt nochmal 0,5% obendrauf. Und daraus machen wir einen Fonds, dass wir all das, was wir machen müssen, auch tatsächlich bezahlbar umgestalten können. Dann glaube ich, würde das fast jeder in Deutschland verstehen. Wir dürften es aber dann nur nicht so machen, dass wir ideologiegetrieben die Dinge machen, sondern vernunftgetrieben, technikneutral. Und dann würden wir dann auch die Klimawende in Deutschland finanziell hinbekommen, ohne dass wir die Menschen finanziell überbelasten. Und im Moment sind wir leider auf dem anderen Weg.
Also wäre dann das bezahlbare Wohnen ja auch ein Schritt zu einem Weg zu mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft?
Man kann damit, ich glaube, unglaublich viele Dinge gleichzeitig erlegen und viele Sorgen und Nöte und Zukunftsängste von den Menschen nehmen, ja.
Schön. Herr Gedaschko, die Zeit ist um. Wir haben sehr spannende Trends uns angeschaut. Wir haben nicht nur analysiert, sondern auch über Lösungen gesprochen. Wir haben eine Vision gezeichnet. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre wertvolle Zeit und Ihnen dann ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist.
Ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
Sie möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen oder als Sprecher für Ihre Firmenfeier oder Veranstaltung anfragen? Dann informieren Sie sich jetzt unter www.timoleukefeld.de.